Unidos en Mi Mejor Amigo. Este...
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, macht den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Hallo Dominik.
Hallo Achim. Willkommen bei Viereckige Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur. Wir besprechen Star Trek Discovery, Folge 11, The Wolf Inside. An was kannst du dich erinnern?
Es kommt heraus, dass Vok Vok ist und der Imperator ist Captain Phasma, hätte ich fast gesagt. Ich habe heute Star Wars Podcast gehört. Captain Georgiou. So, das ist das, woran ich mich erinnere, im Groben.
Ja, das ist das Wesentliche zusammengefasst. Es gibt noch ganz viele Kleinigkeiten. Aber erstmal haben sie dir offensichtlich recht gegeben. Denn du warst ja letztes Mal, wenn ich mich richtig erinnere, warst du letztes Mal noch nicht so davon überzeugt, dass das nun die endgültige Auflösung war von Vok und Ash Tyler. Mhm. Dass es noch deutlicher gemacht werden müsste. Und das haben sie jetzt. Also wir waren ja letztes Mal schon der Überzeugung, dass sie das uns schon gesagt haben. Und jetzt haben sie es uns noch deutlicher gesagt, dass Ash tatsächlich Vok ist und Vok Ash.
Ja, wir haben jetzt die Transformierung tatsächlich auch in Gänze gesehen, was man vorher immer noch für Folter hätte halten können. Mhm. Haben wir jetzt halt auch die Überblenden von Vok zu Ash gesehen und dass sich da halt auch auf den Monitoren etwas verändert, die Schädelform verändert, also das Röntgenbild quasi. Das haben wir halt jetzt, an dem Teil hat sich das noch angeschlossen und er hat es halt auch gesagt.
Mhm, ja, also noch deutlicher kann es jetzt irgendwie auch nicht mehr werden. Beginnen tut die Folge auf jeden Fall damit, dass wir auf der Discovery sind und Stamets hat es irgendwie geschafft, den Dr. Culber aus dem Medizinsaal rauszuschleppen und irgendwie in eine unbenutzte Sektion zu schleppen von der Discovery und dort begegnen sie dem Hausmeister, der gerade Glühbirnen austauscht, glaube ich, so sah es irgendwie aus.
Ja, es gibt da irgendwie, und sagen es, glaube ich, auch Energieschwankungen oder irgendwie was ist da halt mit der Elektrik nicht ganz in Ordnung. Wobei mir da ein kleiner Fehler aufgefallen ist. Ich habe es nicht nochmal nachgeguckt, aber ich glaube, es war so, dass man in dem Rückblick gesehen hat, in dem Moment, als Vok beziehungsweise Tyler Stamets, nein, den Doktor tötet.
Culber.
Dass da das Kraftfeld um Stamets herum aktiviert ist. Und dann ist es merkwürdig, also vielleicht verursacht Stamets die Energieschwankungen, die Ausfälle, was gut sein könnte, weil immerhin wird er da ja auch gefunden und dass er dementsprechend auch das Kraftfeld hat ausfallen lassen, wäre möglich. Sie haben es halt nicht gezeigt, muss man sich jetzt denken.
Ja, ich fand das schon irgendwie störend tatsächlich. Ich habe erst, als ich das gesehen habe, eine ganz coole Theorie entwickelt. Und zwar, dass er mit dem Culber in alternative Zeitlinien reist. Und in dieser Zeitlinie war Discovery halt kaputt. Das war mein erster Gedanke. Haben sie dann aber textlich kaputt gemacht. Indem sie uns einfach erzählt haben, ja, der wurde da gefunden. Und dummerweise beschuldigen sie jetzt auch Stamets. Denn die Sternflotte ist unglaublich dumm, sucht auch nicht nach Beweisen oder so, dass es jemand anders hätte sein können.
Das sieht man ja.
Ja, genau, richtig.
Ist offensichtlich.
Haben wir mit der Leiche gefunden. Er muss es gewesen sein. Und der einzige Hinweis wäre, dass er mal Culber geschlagen hat auf der Krankenstation. Das ist die einzige Form von Aggressivität. Aber nö. Das wird wohl der Partner sein. Das ist ein Verbrechen aus Liebe gewesen, vermutlich. Da müssen wir nicht weiter nachforschen.
Ist ja auch sehr häufig so, dass solche tragischen Morde in der Familie, in der Beziehung passieren. Das ist ja, wenn es nicht der Haushalt ist, was in dem Fall auszuschließen ist, wahrscheinlich.
Der Ehepartner, ja. Genau. Ja, also ich fand, die gehen alle davon aus, dass es automatisch das Systemit sein muss. Und da dachte ich mir nur, das kann doch nicht sein, dass sie uns das jetzt verkaufen wollen, dass nun der Ash da unschuldig, also da auch noch rauskommt aus der Situation. Haben sie ja zum Glück am Ende der Folge dann relativiert, auch wenn weiterhin Stamets der Hauptschuldige ist, in den Augen von Saru zumindest. Weiterhin erzählen sie uns dann noch, dass Michael und Ash da jetzt schon seit mehreren Tagen auf jeden Fall auf der Shenzhou sind. Und sie es immer noch nicht geschafft hat, an diese Computerdaten zu kommen. Den Grund dafür, an den kann ich mich aber nicht erinnern, weil die zu sehr gesichert sind.
Achso, hatte ich anders verstanden, dass sie die Daten wohl schon hat, aber jetzt keinen Weg findet, die Daten an die Discovery zu bringen. Also ohne, dass sie auffallen würden. Weil es halt so unglaublich große Datenmengen sind. Das war, glaube ich, der Grund. Oder nee, es ist irgendwie ganz merkwürdig verschlüsselt und sie müssten jemanden haben, der es entschlüsseln kann.
Aber was suchen sie denn an Daten, ist die Frage. Also sie suchen irgendwie einen Hinweis darauf, dass VD Defined es in diese Zeit geschafft hat. Oder in dieses, nicht in die Zeit, also ist ja sowohl in der Zeit als auch im Universum gesprungen, die Defined. Mhm. Und wo die sich gerade befindet, richtig?
Ja, hauptsächlich, wo sie sich befindet, denke ich. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt die Daten haben, wie sie den Weg in dieses Universum geschafft hat, sondern sie wollen jetzt halt die Defined finden, um dann halt von der Defined die Daten zu kriegen oder über die halt herauszukriegen, wie man zwischen den Welten sonst noch wechseln kann.
So habe ich das auch verstanden. Nun ist da die Frage, was soll da die Schwierigkeit sein, warum das so groß ist, diese Datei? Oder so. Denn sie unterhalten sich ja. Also sie können offensichtlich auch Hologrammdaten austauschen, auch geheim. Und später kommunizieren sie ja nochmal. Ja, was ist daran so schwer? Im Notfall kannst du es auch vorlesen. Hier, das sind die Koordinaten 8472389. Da ist es. Das hat mich total. Es sind so diese Kleinigkeiten einfach, ne?
Achso, aber es ist ja kodiert. Also sie kann es oder verschlüsselt. Sie kann es ja selber nicht entschlüsseln. Das heißt, sie kann es mal nicht eben so vorlesen. Aber ja, es würde trotzdem. Warum ist die Datenmenge so groß? Ist halt nicht komprimiert.
Keine ZIP-Dateien, ja. Ja, irgendwie, es sind diese Kleinigkeiten, die Episode so anstrengend machen. Eigentlich geht sie ganz gut voran, es passiert viel, aber es sind ganz viele Kleinigkeiten, die mich stören und ja, ich werde es jetzt immer wieder einwerfen. auf jeden Fall ist sie weiterhin auf der Shenzhou und leidet irgendwie darunter. Wir hören einen längeren Monolog. Das heißt, auch das Licht ist hier anders, es ist ein vergehendes Universum, ist ein vergehendes Universum und sie fühlt sich hier unwohl und nur Ash Tyler hält sie noch in dieser, ja, hält sie noch sane, hält sie noch bei Verstand quasi, die Liebe zu ihm. Das ist so mehr oder weniger der Inhalt ihres Monologs, glaube ich.
Ja, was ich halt auch so ein bisschen übertrieben finde, weil, also so lange kennen sie sich jetzt auch noch nicht, okay, es scheint scheinbar irgendwie Liebe auf den ersten Blick, was ich mit ihrem Charakter aber irgendwie nicht so ganz konform finde, dass sie sich da halt so sehr an ihn bindet. Ja, weiß nicht. Also es gibt ja auch später noch das Gespräch zwischen den beiden. Er sagt, du bist meine Halteleine. Und sie sagt dann genauso, du bist doch meine. Oder hinterher, du bist doch meine gewesen und jetzt bist du so böse. Mhm.
Ja, das, die Dramatik des Ganzen entzieht sich mir auch leider. Mehr oder weniger völlig. Aber es könnte ein weiterer Hinweis darauf sein, warum Lorca aus diesem Spiegeluniversum stammt. Mhm. Wenn man das wörtlich nimmt, das Licht hier ist anders, dann würde das erklären, warum er Augentropfen im richtigen Universum braucht.
Ach so.
Weil das Licht hier anders ist und es ist kein Augenschaden, den er durch die Zerstörung der Bayou, glaube ich, oder so ähnlich, davon gezogen hat, sondern es ist ein Augenschaden, weil das Licht in diesem Universum anders ist. Ja. Na gut, weiß man nicht, wie wörtlich das zu nehmen ist. Dass es auf jeden Fall andere Lichtverhältnisse gibt, das sehen wir. Also ist ja alles ganz anders gefilmt Discovery, auf der Spiegeluniversums, nein, Shenzhou, genau.
Ja, es hat alles irgendwie so einen Rotstich, finde ich. Ist vielleicht mehr Licht im Infrarotbereich oder so. Keine Ahnung. Wobei Lorca ja immer dann sehr empfindlich war, wenn es sehr hell wurde.
Ja.
Als einmal der Admiral in den Raum kam und das Licht aufdrehte, er hat sich extra die Augen getropft, um das explodierende Klingonenschiff sich angucken zu können. Und ja. Und helle Lichter wird es ja aber auch im Spiegeluniversum geben. Also von da, ja, es könnte ein Hinweis sein, aber würde ich jetzt nicht so ganz für voll nehmen.
Ja, ich halte das jetzt auch für eher unwahrscheinlich. War nur eine nette Fantheorie, die nochmal dem zuspricht. Ja, die Beziehung von Ash Tyler und Michael wird irgendwie immer undurchsichtiger, wer da nun für wen mehr Gefühle empfindet und ich konnte das wie du auch nicht nachvollziehen, warum nun Michael so an ihm hängt. Andersrum schon, dass Ash halt Michael unbedingt braucht, um seine Menschlichkeit zu bewahren. Das kann ich nachvollziehen, aber das schien auch nicht so sein Problem zu sein irgendwie. Denn er findet ja seine neue Identität jetzt in diesen Folgen.
Da habe ich halt irgendwie bei ihm diesen Zweikampf nicht so richtig wahrgenommen. Es ist halt so,
nö.
Er ist erst noch der Mensch, der wirklich versucht, Mensch zu bleiben. Ist das so? Und dann gewinnt aber am Ende Vok die Oberhand und sagt, ich bin jetzt Vok und auch nur Vok oder beide oder.
Ja, das wird nicht so deutlich.
Es wird wahrscheinlich auch später nochmal Thema, dass dann irgendwann an das Gute, an den Menschen in ihm appelliert wird und er sich dann vielleicht nochmal anders entscheiden kann, aber naja.
Ach, die sollen das mal so irgendwie klarkriegen. Es wäre jetzt blöd, wenn er jetzt ständig auch hier so Flashbacks erhält zu seinem Ash-Tyler-Persönlichkeit. Ich fänd's tatsächlich ganz gut, wenn er jetzt eins von beiden einfach bleibt, ne, und dann mit den Taten halt zu leben hat, die da das andere Ich gemacht hat oder mit den Gefühlen und all den zerbrochenen Beziehungen, die dann im Hintergrund stehen. Das fände ich besser, als wenn wir diesen Appell an die Menschlichkeit hätten. Denn er war ja nie Mensch und hat auch dieses und hatte halt nur diese kurze Zeit als reiner Mensch. Wie sehr kann ihn das beeinflusst haben? Insofern fand ich das tatsächlich nicht so schlimm und bisher gibt es auch keinen Hinweis darauf. Einfach, dass er da in irgendeinen Konflikt gerät. Das ist nur das Erwachen der neuen Persönlichkeit oder der alten Persönlichkeit, die ihn Schwierigkeiten kostet, wie in der Arbeitsdrohne oder als er sich dann selber sieht, als Klingone.
Ja, dazu, wo er sich selber sieht als Klingone, hast du das nochmal nachgeprüft jetzt nach der Folge, wie da die Rollenbesetzung ist? Ist immer noch diese ominöse Person ohne Bild die Person, die Vok spielt? Also ob du das eventuell auf IMDb gecheckt hast?
Habe ich jetzt tatsächlich nicht nochmal gecheckt, habe aber der Name, also das ist Ash Tyler, also Quatsch, ist der Schauspieler von Ash Tyler. Und er hat auch in einem Großteil der Szenen war in dem Kostüm. Außer sie waren beide gleichzeitig im Bild zu sehen. Dann war es jemand anders.
Okay.
Und der Name, dieser erfundene, ist ein erfundener Name, und der geht irgendwie zurück auf seinen Vater oder Großvater, der hieß so ähnlich. Ich habe es nicht mehr genau verfolgt, aber er erklärt im Interview erklärt, woher dieser Name stammt, und das ist irgendwie aus seiner Familie. Ja. Genau. insofern ist dieses Rätsel halt tatsächlich nun gelöst und nun kann er sich, ja, jetzt muss er beide Rollen spielen, so. Oder weiterhin beide Rollen spielen. Wie kommen Sie denn zum Feuerwolf? Sie kriegen einen Befehl vom Imperator, den Führer der Rebellion, ja, zu töten eigentlich nur. Oder den Stützpunkt der Rebellen auszulöschen. Mhm. Und Michael möchte aber vorher mit demjenigen sprechen, denn der ist ein Klingone und sie möchte herausfinden, wie er es geschafft hat, mehrere Spezies zu vereinen, um daraus Rückschlüsse für ihr eigenes Universum zu ziehen, wie man die Klingonen in so eine, ja, multirassische Allianz zu ziehen oder den Frieden zu schließen.
Genau, sie erkennt halt, dass die Föderation auf dieser Seite eben aus Klingonen und Vulkaniern, Andorianern und so weiter besteht und die eigentlich kriegerische Rasse, also die Klingonen ihres eigentlichen Universums sind eben die Menschen. Mhm. Und um das jetzt halt in ihre Welt zu übertragen, versucht sie jetzt dann da das alles herauszukriegen.
Ja, es klang für mich ein bisschen nach Ausrede tatsächlich, warum sie denn jetzt nur nicht die Leute töten möchte, obwohl ihr da alle zusagen, ja, das muss halt gemacht werden und ist ja auch im Grunde egal, denn dieses Universum, du hast da keine Schuld dran, wenn du da Leute tötest, dann ist das halt im Teil deiner Undercover-Rolle. Und ich fand...
Das sind ja aber auch real existierende Personen, Lebewesen. Sie macht sich dessen ja wirklich schuldig. Also in dem Spiegeluniversum existieren die ja wirklich. Das ist ja nicht irgendwie was nur eine Projektion ist, oder eine Imagination von allen auf einmal, sondern die existieren da ja.
Ja, aber wenn das Ziel ist...
Also natürlich könnte sie dann wegen Mordes angeklagt werden. Also nicht auf ihrer Seite wahrscheinlich, aber...
Wo würde sie wegen Mordes angeklagt werden?
Ja, oder sie könnte es vielleicht nicht von außen, aber sie könnte es sich halt selber vorhalten.
Ich hätte damit, glaube ich, kein Problem tatsächlich dort, weil sie hat ja jetzt auch schon Leute getötet und macht sich ja auch mitschuldig. Also in dieser Folge werden da irgendwelche Leute in den Weltraum gebeamt. In der letzten Folge hat sie den Co-Captain ermordet.
Okay, dann hat sie nicht ermordet, das war Notwehr tatsächlich. Also oder mhm. Selbstverteidigung. Das würde ich noch so durchgehen lassen. Bei der anderen Hinrichtung, war sie da anwesend?
Ja. Sie hat nicht selber abgedrückt, aber okay. Hat halt ihr Sprüchlein
gesagt.
Und das hat sie jetzt...
Okay, ja, das war... Hat sie auch nochmal erklärt, dass es halt sehr krass ist. Also das ist halt was, das wäre so oder so passiert. Mhm.
Genauso wie...
Also da hatte sie... Das lag außerhalb ihres Machtbereichs, da irgendwie einzuschreiten, weil sie dann halt aufgeflogen wäre. Und wäre der andere Captain noch da gewesen, der den sie umgebracht hat, den ersten Offizier, dann wären die auch gestorben. Also das ihre Anwesenheit hat an der Sache nichts verändert. Jetzt bei dem Bombardement des Stützpunktes ist ja, das ist ja auch sehr gefährlich, was sie da tut, eben das nicht sofort anzugreifen, sich dem direkten Befehl zu widersetzen und halt erstmal runter zu beamen. Und die Erklärung ist ja auch eher fadenscheinig.
Ja, genau. Und du hast es jetzt besser erklärt, finde ich. Also da kann ich besser nachvollziehen, als das, was uns in der Folge erzählt wird.
Bitteschön. Warum?
Nee, in der Folge ist es ja nur die Erklärung, wir wollen daraus lernen, um daraus Rückschlüsse zu ziehen in einem Universum, was komplett anders funktioniert offensichtlich, wo einfach nur dieselben Personen zufällig in Schlüsselpositionen sind. Und ansonsten funktioniert dieses Universum halt komplett konträr. Und was man da jetzt nun lernen möchte aus den Klingonen und die Erklärung, die sie dann ja auch bekommt, ist sehr einfach tatsächlich. Das hätte man ihr auch schon vorher sagen können, dass ein gemeinsamer Feind überraschenderweise zu Allianzen einlädt. Mhm. Und deine Erklärung dafür ist jetzt tatsächlich viel besser, dass man als Föderation meinetwegen den ethischen Wenn es eine andere Option gibt, wie zum Beispiel den Rebellen zur Flucht zu verhelfen, dass es dann den ethischen Befehl dazu gibt, das auch durchzuführen, auch wenn es die Mission nur geringfügig vor allen Dingen, wenn es die Mission nur geringfügig stört, mit dieser Stunde Verzögerung, das wird der Imperator schon nicht merken, hätten sie ja vorher sagen können. Ja. Aber das wurde uns ja in der Folge nicht erzählt. Das kann man jetzt daraus schließen, irgendwie aus ihrem Verhalten, aber erzählt wurde es uns nicht.
Ja, okay. Ich wollte eigentlich, glaube ich, eine ganz andere Sache erklären, aber schön, dass ich hier dann über dieses Problem hinweggeholfen habe.
Okay, es war gerade sehr einleuchtend auf jeden Fall.
Ich wollte bloß das Handeln von Burnham einfach erklären, warum sie, also weil wir in der Diskussion waren, ob das jetzt echte Tode sind in diesem, in diesem Universum. Oder, also aus meiner Sicht sind es das.
Ja, die keine Konsequenzen haben und ständig, also offensichtlich ist in diesem Universum Leben nicht so viel wert.
Ja, okay, aber trotzdem, auch wenn die Föderation den Wert nicht so hoch hängt, das Imperium den Wert nicht so hoch hängt, auf der anderen Seite würden die ihre jeweiligen Leben bestimmt als sehr wertvoll betrachten.
Ja, ich weiß nicht, wenn innerhalb eines Systems jede Beförderung ist mit dem Tod verbunden, dann ist auch das Leben nicht mehr so viel wert irgendwie. Auch das Leben eines anderen und vielleicht auch sogar dein eigenes nicht mehr so viel wert, wenn du ständig Leute um dich herum sterben siehst. Ähnlicher Effekt ist, dass in einem Krieg plötzlich, also in einem real existierenden Krieg plötzlich andere Verbrechen sehr viel häufiger begangen werden, eben weil man die ganze Zeit überall um sich herum große Verbrechen sieht. Deswegen sinkt dann die Hemmschwelle, selber Verbrechen zu begehen. So.
Okay, das sagt sie natürlich auch nochmal. Dass sie sagt, dass Tyler ihr Anker ist oder so, oder ihre Rettungsleine, dass sie halt befürchtet, immer mehr zu der Spiegeluniversums Burnham zu werden. Also, dass sie eben sich dem Ganzen so sehr anpasst, um halt eben nicht aufzufallen, dass sie dazu wird.
Aber das nach einer Woche, ich meine, das können sie uns nach einem halben Jahr erzählen, wenn man da undercover ist, aber nicht nach so einer kurzen Zeit oder ich glaube 2 Tage, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es jetzt waren. Ich finde, das wirkt einfach, als wenn sie zu sensibel wäre, übersensibel. Um das herum, was um sie herum passiert, während ihr Captain halt unten gefoltert wird, 24 Stunden am Tag. Und sie dann mit so moralischen Problemen ankommt, während er ja auch entsprechend fertig ist, wie man ja auch dann in den Szenen sieht, wenn sie sich mal kurz unterhalten.
Ja.
Auf jeden Fall ist das, fand ich das Schauspiel von Lorca ganz hervorragend. Der sah wirklich richtig fertig aus. Das hat mich überzeugt auf jeden Fall, dass er da unten sehr leidet.
Okay, aber man sieht ihn doch nur 2-mal, oder?
Ja, genau.
Okay.
Einmal geht sie in die Agoniekammern und holt ihn kurz raus und einmal später, als Ash sie verraten hat.
Ja.
Ja, also war jetzt kein langes Schauspiel, das ist richtig, aber ist, glaube ich, schwierig, jemanden zu spielen, der sehr viel gelitten hat. Und im Gegensatz dazu leidet halt sie auf einer ganz anderen Ebene und wirkt dadurch irgendwie so ein bisschen, ja, deine Probleme sind so lächerlich im Gegensatz zu den Problemen, die andere haben, gerade in dem Moment.
Naja, gut, Locker hat halt körperlichen Stress. Wenn er vielleicht sogar der Spiegeluniversums-Locker ist, kann er das vielleicht schon irgendwie mehr aushalten, weil er damit groß geworden ist. Und für Burnham ist es halt eine relativ neue Situation. Oder sehr ungewohnt zumindest. Sie war halt vorher auf der Shenzhou immer eher in Balance vielleicht, war da halt auch eher das die logisch agierende Person, wäre zumindest aufgrund ihrer Ausbildung davon auszugehen. Deswegen finde ich sie jetzt halt auch viel zu emotional eigentlich. Also ich so ein bisschen mehr vulkanische Logik wäre eigentlich ganz schön. Sieht man jetzt sehr, sehr wenig nur noch. Ja, aber dass sie das halt enorm unter Druck setzt, kann ich halt trotzdem, auch wenn sie nicht immer von Logik, wenn nicht immer Logik ihr Handeln bestimmt, weil es halt unglaublich psychisch belastend sein muss. Also eben, wie du ja gesagt hast, um sie herum sterben Leute und sie muss den Befehl geben, um halt eben nicht aufzufallen. Ja, dass das halt sehr, sehr schwierig ist, kann ich mir schon gut vorstellen.
Mhm. Ja, okay. Also ich finde den Burnham-Charakter, der wird irgendwie immer unsteter. Im Sinne davon, dass er
finde ich auch
gar nicht so einheitlich geschrieben ist, wie man vielleicht denken möchte. Ja.
Vor allen Dingen, weil sie, finde ich, auch den Wandel nicht so richtig gezeigt haben. Oder halt so der Zeitpunkt, ab wo das kommt.
Mhm.
Also ich von der Einführung her war es halt so, sie war die sehr straighte, kühle, ja eben eher logisch agierende Person.
Ja.
Und auch ihr Meutern war ja eigentlich durch Logik bestimmt.
Mhm.
Sie hat ja gesagt, wenn wir das jetzt nicht machen, wenn wir sie jetzt nicht angreifen, dann ist das die logische Konsequenz, dass wir den Krieg auf uns ziehen.
Ja, und jetzt ist sie nur noch, die Verliebte quasi.
Ja, das finde ich gar nicht mal so sehr, aber sie ist ja unglaublich weinerlich geworden, finde ich, und das halt so ganz schnell. Das Verliebtsein spielt ja wahrscheinlich auch nochmal rein, weil das halt eben auch sehr schnell kam.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ist halt irgendwie kein konsistenter Charakter und dafür, dass es unser Hauptcharakter ist, ist es halt auch ein bisschen nervig, sie zu verfolgen. Sie ist jetzt fast schon mehr Saru als Saru. Also am Anfang war Saru halt immer der zimperliche, vorsichtige und nun wälzt sie die ganze Zeit ihre emotionalen Probleme umher. Und das ist irgendwie kein spannender Charakter, weil man auch ihre Probleme, kann ich schwer nachvollziehen, stellenweise. Ja, da würde mir die kühle Vulkanierin deutlich besser gefallen, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall erhalten sie den Befehl, den zu zerstören. Sie beamen runter, Ash und sie, um mit dem Feuerwolf zu sprechen, der Anführer der Rebellion dort ist.
Ja, vor der Crew sagen sie, sie wollen den Stützpunkt infiltrieren, um was?
Um weitere Rebellionsdaten zu gewinnen, wo weitere Stützpunkte sind, glaube ich.
Ja, genau. Ja, das erklären sie ja noch mal später ja auch. Ja.
Mhm. Ja, genau. Sie beamen runter an den Ort, wo das sein soll und finden aber nichts. Und werden dann aber auf lächerliche Art und Weise. Und zwar so, sie stehen auf offenem Feld, bewegen sich nicht und um sie herum explodieren Dinge. Und es scheint so, als wenn sie die Gegner gar nicht töten wollten. Das macht aber gar keinen Sinn.
Ja, ist ein bisschen unklar. Also vor allem, weil sie halt ja auch schon mit gezückten Waffen runterbeamen, was sie natürlich irgendwie machen müssen, um halt auf der Shenzhou-Seite klarzumachen, naja, wir gehen ja nicht runter, um uns zu ergeben, sondern wir töten da halt auch.
Ja.
Mit Freuden oder ja, machen das auf jeden Fall. Aber sollten dann ja auch schnell irgendwie die Haltung aufgeben und dann eigentlich gleich die Waffen wie eine heiße Kartoffel aus der Hand werfen, so ungefähr. Weil, also genau, es passiert halt das, sie werden beschossen, aber ja, von der Rebellenseite ist das sehr unverständlich, warum sie nicht treffen, das stimmt.
Ja, die haben jeden Vorteil auf ihrer Seite, haben auch entsprechend große Waffen, die irgendwie große Explosionen auslösen und schießen dann um sie herum und das ist, ja, lächerlich.
Das sah halt erst so aus, so dieses erste Einschlagen wie so ein, ich weiß nicht, wie sie heißen, diese Dinger, die man so auf den Boden stellt und die dann so nach oben schießt und im großen Bogen dann irgendwo einschlagen, die halt natürlich nicht so genau sind, aber hätten sie überhaupt gar nicht machen müssen, wenn das so eine Waffe war. Direkter Phaserbeschuss und gut wäre es gewesen. Sie hätten sie ja sogar betäuben können, wenn das da in dem Universum möglich ist.
Vor allem sagen sie ja, das ist die Uniform des Feindes und da schießen wir drauf. Und da macht es überhaupt keinen Sinn. Die haben auch gar kein Interesse daran, irgendwelche Hanseln gefangen zu nehmen, die da auf ihre Basis kommen. Aber der Dämlichkeit nicht genug. Wir halten unsere Waffen in die Höhe und wir würden gerne mit eurem Anführer sprechen. Ja, kommt doch mit. Ist doch kein Problem.
Kein Problem.
Mensch, das hätte ihr das doch gleich gesagt. Dann hätten wir euch direkt dahin geführt.
Dann hätten wir noch einen Kuchen mit eingesammelt. Kein Problem.
Ja, hätten wir uns doch vorbereitet, wenn nun feindliche Offiziere einfach so auf den Planeten beamen und sagen, wir wissen, dass euer Anführer hier ist. Wir würden gerne mal mit ihm sprechen. Ja, also das fand ich, das hat aus Rebellensicht macht das überhaupt gar keinen Sinn, irgendwelche Leute, die sie nicht kennen, wo sie gar keinen Grund haben, denen auch nur im Ansatz zu vertrauen, die jetzt auch gleich mitzunehmen, ja, das ist unser Anführer hier. Ja, sie nehmen ihnen zwar die Waffen ab, aber naja, wie man sieht, gibt es ja noch genug andere Möglichkeiten, Leute zu töten im Universum.
Hatte mich auch so ein bisschen rausgebracht, das Ganze. Ach, ist auch egal. Ja, weiter geht's. Ja. Sie werden in das Lager geführt.
Genau, und da taucht Sarek auf mit dem Spock-Gedenkbart.
Ja, stimmt.
Ja, das ist nochmal eine Referenz einfach an die Original-Spiegel-Universums-Folge, in der Spock dann auch seinen bösen Bart hat, obwohl weder Spock noch Sarek böse sind im Spiegel-Universum. Und er wird dort als Prophet bezeichnet.
Kurz vorher sehen wir natürlich noch Wok, was bei Ash ein bisschen was auslöst. Der dann da bei so ein bisschen neben sich steht und
genau, und anfängt dann auch klingonisch zu brabbeln, während er Wok angreift. Genau, vorher hat Sarek halt noch bestätigt durch einen Gedanken, durch eine Gedankenverschmelzung, dass nun Michael keine bösen Gedanken hat oder keine bösen Absichten und sieht dann halt auch das andere Universum und die Beziehungen die sie zueinander haben. Und ja, ist darüber auch recht verwundert, aber naja, akzeptiert das erstmal.
Ja, entweder muss das schon relativ bekannt sein, dass es das Spiegeluniversum gibt? Oder?
Ja.
Ja, oder es stört ihn halt einfach nicht weiter groß.
Ja.
Er sieht nur, sie ist aufrichtig und alles ist gut.
Ja, aber er hat es auf jeden Fall bemerkt. Das merkt man ihm auch an, dass er verwundert ist darüber, aber macht das jetzt gerade nicht zum Thema, auf jeden Fall. Und später hat er dann nicht mehr die Gelegenheit, das zu thematisieren. Vermutlich zumindest. Durch den Anblick von Wok wird Ash nun endgültig zu Wok wieder.
Ja, wobei ich glaube erst durch das durch den Namen, durch Kales.
Ah ja, genau.
Oder Kalesh oder wie auch immer. Ich glaube, das war irgendwie das, was das dann so ein bisschen ausgelöst hat.
Ja.
Oder wenn Wok sich vorstellt, Wok, Sohn von niemand. Irgendwie eins von dem. Auf jeden Fall das Klingone sprechen und Dann geht er dann halt irgendwie ab.
Was mich da gewundert hat, ist, dass Ash dann auch anfängt, mit so einer verzerrten Stimme zu sprechen, wenn er Klingone spricht.
Ja. Ja, es ist merkwürdig. Weil, okay, wenn die Klingonen sowieso ein bisschen anders sprechen, liegt das daran, dass sie halt eine andere Anatomie haben, entsprechend auch andere Stimmbänder. Wohl wahrscheinlich, aber das haben sie jetzt alles angepasst bei Ash. Ja. Warum spricht er denn jetzt so merkwürdig?
Und irgendeiner der anderen Rassen, die da am Tisch sitzen, wir sehen jetzt diesmal Andorianer und die andere Rasse habe ich vergessen, ist aber Tellarianer, glaube ich. Oder Tellariten.
Sieht man auch nie wieder, oder? Also vielleicht noch mal bei TOS, aber sonst? Sieht man die noch mal irgendwo? In TNG oder?
In TNG auf jeden Fall nicht, dass ich wüsste. Das sind diese Schweinemenschen, oder?
Ja, es scheint nicht so bedeutend zu sein. Nee. Oder die Maske war zu aufwendig.
Ja, und da haben sie jetzt auch so ein bisschen dran rumgemacht an dem Design. Die sehen ein bisschen anders aus als noch in ENT, die Andorianer und die Tellariten. Hat mich jetzt aber auch nicht gestört. Es gab da auch wieder Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass sie jetzt schon wieder eine Rasse leicht verändert hätten.
Okay, also bei den Andorianern ist es mir nicht aufgefallen. Könnten ja höchstens irgendwie diese Olchi-Hörner gefehlt haben.
Nee, die sind noch da, die sind jetzt halt nur an der Stirn angebracht und sind halt nicht, sehen nicht mehr aus, als wenn da nur so ein Haarkranz in den Haaren versteckt worden wäre, wo die Fühler dann rausgucken.
Ja. Aber bei ENT war das doch auch schon so, da hat man doch sehr viel gesehen, die Andorianer.
Ja, ja.
Und da waren die auch schon so auf der Stirn.
Echt? Ich dachte, die kamen aus den Haaren, aber bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher.
Okay. Ja, es ist uns ja auch relativ egal.
Ja, und
ich habe sie als Andorianer erkannt und wir haben endlich mal welche gesehen.
Genau. Einfach mal mehr Rassen sehen, das ist, das hilft auf jeden Fall. Das bringt das Universum ein bisschen mehr zum Leben. Vor allen Dingen, da jetzt alle sämtliche Leute nur noch in Doppelbesetzungen auftauchen und sich nur durch Kostüme unterscheiden, ist es mal ganz erfrischend, dass man jetzt auch mal mehr sieht als nur Klingonen und Menschen. Ja, wie geht's weiter? Ja, auf jeden Fall, Ash und Michael beamen wieder zurück und nehmen auch irgendwelche wichtigen Daten mit, wo weitere Stützpunkte sind. Und sagen ihnen, ja, hier, evakuiert euch in einer Stunde.
Diese Daten sind auch gleich unbrauchbar, ist das richtig?
Ja, genau. Ehe sie das entschlüsselt haben, werden die schon geleert sein, die Stützpunkte, sagen sie. Was wollte ich noch sagen? Ja, und sie sagen halt, evakuiert euch, in einer Stunde schießen wir drauf. Und sie beamen wieder zurück und Michael konfrontiert oben Ash damit, was das denn nun solle.
Was ja eigentlich recht gelegen kommt, dass sie erstmal mit ihm verschwinden muss, weil es gibt keine gute Begründung, jetzt noch eine Stunde zu warten, mit dem Beschuss anzufangen. Mhm. Also liefern sie die uns? Sagt sie irgendwas zu ihrer Crew?
Ich bin mir nicht sicher, aber also das, was ich mir gedacht habe, ist, entschlüsselt erstmal die Daten, um zu sehen, ob die authentisch sind. Und dann schießen wir drauf.
Ach so, okay. Ja, es wäre eine Begründung.
Aber ich weiß nicht, ob das eine Begründung ist, die uns in der Serie gegeben wird.
Ja.
Aber du hast recht, es kommt ihr sehr gelegen. Er versucht, sie zu ermorden. Und ihr Diener Saru, oder der namenlose Diener, der aussieht wie Saru, rettet sie. Mit seiner unmenschlichen Stärke erneut.
Da wird es halt irgendwie ganz, ganz doof. Also Saru oder der Diener kommt ja eben schon vorher, taucht schon vorher auf. Und da dachte ich schon, sowas Blödes. Also sie lehnen andere Rassen total ab, aber haben jetzt so diese eine dienende Rasse, die, wie man sieht, unglaublich stark ist und ja eben auch nicht davor Halt macht, Menschen anzugreifen, auch wenn sie damit einen anderen Menschen beschützt, aber ja, also sehr unglaubwürdig. Mhm. Es war für mich, dass der dann halt auch so freien Zugang in das Quartier hat, weil er hat ja vorher auch nicht irgendwie angeklopft bei Burnham, um halt irgendwie Eintritt zu bekommen, sondern er ist einfach reingegangen. Das heißt, er kann jederzeit zu ihr reingehen, er kann jederzeit ihr mal eben im Schlaf das Genick brechen.
Das macht einfach gar keinen Sinn und auch, es muss natürlich auch wieder Saru sein, es kann nicht irgendwer anders sein, der dann halt loyal ist, denn wir verstehen auch nicht, warum er jetzt besonders loyal sein sollte ihr gegenüber. Denn vorher hat sie...
Ja, sie hat halt einmal kurz vorher hat sie ja einmal gesagt, irgendwie, du bist, oder sie nennt ihn, ich glaube ja mehr oder weniger aus Versehen Saru, und sagte nur, du erinnerst mich an jemanden und deswegen nenne ich dich so.
Ja.
Aber hat er wirklich keinen Namen oder streitet er bloß ab, einen Namen zu haben oder heißt er eigentlich im Spiegeluniversum auch Saru? Hat er von seinen Eltern mal diesen Namen bekommen und ist deswegen eigentlich sehr verwundert?
Er erscheint aber auf jeden Fall diesen Namen irgendwie zu erkennen, so erscheint es mir. Oder ja, das ist jetzt meine Interpretation. Warum sollte er keinen Namen bekommen haben? Wie wurde denn angesprochen? Immer du von seinen Eltern? Du komm mal rüber, du hast du in die Windel gemacht. Ja, ich nehme an, das ist einfach nur ein Name, der halt außerhalb seiner dass es niemand interessiert hat, wie er wirklich heißt. Ja, sie kann halt diesen Namen nennen.
Ja, es ist so ein bisschen wie bei Aria, habe ich mir das vorgestellt, ein Mädchen hat keinen Namen.
Mhm.
Ja. Und dass es ähnlich auch bei Saru sein müsste. Und dass es dann halt eigentlich umso überraschender ist, dass er mit einmal wieder seinen richtigen Namen zu hören bekommt.
Ja, genau. Wir lernen auch noch eine neue Facette von dem echten Saru oder dem Föderations-Saru kennen, denn offensichtlich ist er aus irgendeinem Grund ist er plötzlich besorgt darum, ob es noch andere seiner Art gibt in diesem Universum.
Ja, das ist auch so völlig überraschend aus dem Nichts heraus.
Ja.
Es gibt nämlich, ich liefere diese Information jetzt nochmal dazu, es gibt nur sehr wenige von uns auf unserer Seite. Und gibt es vielleicht auf ihrem Schiff ein Exemplar von meiner Rasse? Als ob ihm das irgendwas helfen würde. Naja, es hat mich halt interessiert.
Ja, als wenn er jetzt eine große Rettungsaktion macht, um noch irgendwie mehr seiner Rasse da herzuholen. Und vor allem, wenn es Kühe sind, ne? Warum sollten die, dann müssen die doch sich auch reproduzieren ständig. Also wenn sie da als Fleischvieh gehalten wurden oder als irgendeine Art Kuh.
Ja.
Das macht keinen Sinn. Das müsste sehr viele von ihnen geben, eigentlich.
Vielleicht sind es halt nicht Fleischkühe, sondern halt sehr, sehr exquisites Jagdwild gewesen. Und deswegen sind sie fast ausgerottet.
Auf jeden Fall hat uns diese Zusatzinformation jetzt nichts genützt irgendwie, dass es nur sehr wenige gibt und was das nun mit Saru machen würde, wenn er erfährt, dass es noch einen weiteren, also er weiß doch, dass es ihn auch nochmal gibt und ist auch vollkommen wurscht, auch ob es da noch andere gibt. Naja, ist egal. Das war auch wieder aus dem Nichts heraus, ohne jede Begründung und damit wird irgendein Konflikt noch vielleicht erzeugt werden. Vielleicht muss Michael sich entscheiden, den Sklaven-Saru mitzunehmen oder nicht. Und dann haben wir einen Doppel-Saru. Keine Ahnung. Ich glaube, irgendwas wird damit noch gemacht werden. Auf jeden Fall, Ash wird sofort zur Exekution gebracht. Michael führt das aus, beamt ihn weg und hat offensichtlich vorher aber die Discovery informiert, die ihn dann sofort wieder zurückbeamt.
Ja, und das war völlig unklar, wie das passieren konnte.
Ja.
Also, A, eben wie du sagst, sie muss die Discovery irgendwie informiert haben. Wann hat sie das wie gemacht? Ist mir völlig unklar. Dann wo ist die Discovery, dass sie Tyler mal ebenso an Bord beamen kann, ohne aber dabei auf dem Bildschirm, auf dem Radar von der Shenzhou aufzutauchen, beziehungsweise kurze Zeit später vom Imperatorschiff.
Mhm.
Ja, ist sehr unklar.
Ja, also, vor allen Dingen, uns hat so der Star Trek-Kanon hat uns gelehrt, es gibt verschiedene Distanzen, es gibt Kommunikationsreichweite, das ist das Größte quasi. Dann gibt es Scanner-Reichweite, das ist das die mittlere, da kann man halt auch relativ weit scannen, aber auch nicht unbegrenzt.
Ja, es gibt auch Langstreckenscans halt, ne?
Genau.
Normalen Scans und die Langstreckenscanner.
Genau, die dann auch tendenziell ungenauer werden. Bei Langstrecken, da kann man nicht identifizieren, welche Art von Schiff es ist und so weiter und so weiter. Umso näher man dran ist, desto genauer werden die Scanner. Und da gibt es halt noch Beamreichweite. Und Beamreichweite war normalerweise so von Schiff zu Schiff, von Schiff zu Planet, so in der Reichweite etwa auf jeden Fall kürzer als die Scannerreichweite.
Ja, das wird ja auch nochmal aufgegriffen im zweiten neuen Star Trek, also Into Darkness, glaube ich.
Auch schon im ersten tatsächlich.
Okay, genau, im ersten, da muss Scotty dann mal eben was Neues erfinden, um halt die Scanner-Reichweite, die Beam-Reichweite dramatisch zu erhöhen.
Ja, da können sie dann plötzlich von Planet zu Planet beamen und Transwarp beamen, ich weiß gar nicht, wie sie es dann nennen. Da wurde es ein bisschen kaputt gemacht, diese ganze Theorie, aber auf jeden Fall Kanon ist, dass es das Beamen nicht auf endlose Distanzen funktioniert.
Ja.
Ja, insofern macht das keinen Sinn, dass die Discovery offensichtlich so in der Nähe ist, dass sie da schnell auftauchen kann, ohne Sprungantrieb und dann auch noch nicht entdeckt wird. Wie du bereits ja, richtig gesagt hast.
Also es müsste ja, also auch wenn sie vielleicht gerade nicht nach der Discovery Ausschau halten, hätte ich jetzt wenigstens gedacht, dass sie gucken, ob der dann da auch noch immer noch da ist. Also sie müssten ja merken, da ist gerade eine Energiesignatur und da verschwindet ein Körper direkt aus unserem Umfeld. Mhm. Das hätte auffallen müssen. Daneben war noch so ein bisschen für mich das Verhalten von Körpern im Weltall.
Okay.
Eben, weil es halt ja auch gerade wieder bei Star Wars passiert ist. Man es ja schon in diversen Science-Fiction-Serien gesehen hat. Also es scheint zumindest Science-Fiction-Kanon zu sein, dass man nicht sofort tot ist, wenn man im luftleeren Raum ist.
Mhm. Haben wir sogar in dieser Serie schon gesehen, nämlich als Burnham aus der Zelle springt quasi.
Ja. Ja, aber sie nimmt da schon recht großen Schaden, als sie da aus der Zelle in den nächsten Korridor springt. Weil sie muss ja recht lange dann da in diese Kammer und da wieder hergestellt werden. Tyler ging es jetzt relativ gut.
Ja, der war so ein bisschen angefroren, aber
konnte sich auf jeden Fall bewegen, war bei Bewusstsein und ich fand, der sah recht frisch aus.
Ja.
Genau, was mir jetzt noch, also ich konnte mir jetzt immer nicht vorstellen, ich dachte, wenn man da wirklich im luftleeren Raum ist, ist man sofort tot. Hatte ich mal irgendwie, vielleicht war es auch eine Science-Fiction-Serie oder irgendwie was anderes, dass man quasi sofort schockgefroren ist und dass es da nichts mehr geht. Hier hat man jetzt sehr explizit gesehen, dass sie wirklich noch quasi ausatmen und dann halt so nach und nach eingefroren sind. Sehr plausibel hatte ich das mal gesehen bei Battlestar Galactica, als der Chief und seine Frau in einem Frachtraum oder so eingesperrt sind und da halt auch langsam die Luft rausgeht aufgrund eines Höhlenrisses und sie dann eine Außenwand wegsprengen müssen und dann durch den Sog in einen Raptor reinspringen und da halt auch enorm relativ großen Schaden nehmen, aber halt irgendwie nur 3-4 Sekunden im luftleeren Raum sind und dann gleich wieder in dem Raptor sind. Und jetzt, wo man es halt zuletzt gesehen hat, ist, Achtung Spoiler, bei Star Wars 8, wenn Leia im luftleeren Raum mit einmal hängt.
Ja.
Und sich dann Macht besessen zurückzieht.
ja, wie das.
Also es wird zurzeit auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr viel damit gearbeitet, scheinbar, ob man nun oder wie lange man da nun überleben kann.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Trope irgendwie in den. Es gibt auch immer neue Erklärungen, irgendwas, was mit den Augäpfeln passiert, ob die sich nun aufblasen oder explodieren, ob man ausatmen sollte, um länger im Raum zu existieren, weil sich dann die Gase ausdehnen irgendwie und dann die Lunge explodieren würde, wenn man noch eingeatmet hätte. Aber dieses Erfrieren, das kommt auf jeden Fall häufiger. Also, dass dann, wenn nach einer Zeit Leichen im Weltraum sind, dass die dann irgendwo aufschlagen und in 1000 Teile zersplittern, zum Beispiel. Das gibt's häufiger. Ja, wie es nun realistisch ist, weiß ich nicht. Ja. Ist auch nicht so interessant, vielleicht.
Weiß ich nicht. Wurde das nicht mal getestet? Also, oder wollen Sie uns das mit Absicht nicht sagen? Ja, ich meine, man könnte doch mal so eine Kuh oder so in den Weltraum schicken. Oder Affen waren doch schon oben. Das Verhalten eines Körpers im luftleeren Raum.
Dann schießt du so eine Kuh rauf. Auch so mit Helm und angeschnallt. Die Euter müssen befestigt werden. Ja, sehr gut. Mit Sicherheit gibt es dazu eindrückliche Theorien dazu, aber ja.
Sie müsste dann ja aber auch noch entkleidet werden. Also man müsste sie auf die Mir schießen oder was auch immer. Was ist gerade oben? ISS? Mhm. Müsste man hochbringen? Oder vielleicht auch nur ein Huhn oder so ein anderes, minderes Lebewesen.
Sind alles mindere Lebewesen, aber...
Oder vielleicht auch erstmal nur so ein Ei oder so. Das könnte ja auch... Weiß ich nicht. Irgendwas Organisches, dass man dann mal gucken kann, wie sich das eigentlich verhält. Und dann mal auch mal plausible Rückschlüsse auf die sich ausgedachten Science-Fiction-Serien. Oh, doppelt gemoppelt. Da mal Rückschlüsse ziehen zu können. Herrje.
Ja, Präsident Achim, Sie haben ein 500 Milliarden Euro Programm gestartet, um verschiedene Lebewesen in den Weltraum zu schießen, um sie dann dort zu töten.
Ich möchte ein möglichst realistisches Bild in Fernsehserien und Filmen vom Verhalten menschlicher Körper im luftleeren Raum.
Ja.
Kann ich das glauben, was mir Ryan Johnson und wer hat diese Folge geschrieben?
Keine Ahnung. Irgendein Neuling, glaube ich. Jemand, der das erste Drehbuch ist, auf jeden Fall. Was er verkauft hat. Ja, weiß ich nicht. Wir haben jetzt schon ein bisschen sehr lange über Weltraumleichen gesprochen.
Ja, macht aber nichts. Wir sind noch unter einer Stunde und so viel haben wir, glaube ich, auch nicht mehr.
Nee, wirklich nicht. Ja, genau. Und dann kam der schönste Moment der Folge. Und zwar bittet Ash Tyler darum, dass man ihn doch ehrenhaft sterben lassen solle und ihn nicht retten muss. Und Saru sagt, ja, wir sind aber immer noch Föderation und haben unsere Föderationsmaßstäbe und es ist egal, ob wir innerhalb der Föderation sind oder nicht. Und da dachte ich mir, ja, das ist doch mal, damit kann man doch arbeiten irgendwie. mit diesem ethischen Konflikt quasi, wie geht man als ethisches Lebewesen in einer unethischen Welt um? Und ja, das fand ich so einen richtigen schönen Föderationsmoment. Nein, wir lassen uns nicht auf diese Ebene herab. Wir, auch unter den widrigsten Umständen, halten wir noch unsere Prinzipien hoch. Außerdem wollen sie noch was von ihm. Insofern mussten sie ihn hochbeamen.
Der andere nächste Moment ist mit einmal ist Torpedobeschuss auf die Oberfläche des Widerstandsstützpunkts, wo unklar ist, wo dieser Beschuss herkommt. Aber es ist das getarnte Schiff des Imperators?
Ja.
Ist das getarnt?
Ja, genau. So erschien es auf jeden Fall, denn man sah nicht, wo diese Schüsse herkommen. Was uns auch schon wieder in eine Kanon-Problematik bringt. Denn eigentlich ist es so, dass man nicht getarnt schießen kann, glaube ich.
Ja, okay, die Klingonen können das nicht und können die Romulaner das?
Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss sich enttarnen zum Feuern tatsächlich.
Und ich habe so ein bisschen vor Augen, dass ein Schiff, und ich meine, es ist auch ein Klingonenschiff, sich eben nicht vollständig enttarnt, sondern immer nur so.
Ja, nur ganz kurz.
So ein Teil, so dass das Mündungsfeuer quasi. Oder durch das Mündungsfeuer das Schiff sichtbar ist. So ein kleiner Teil. Quasi die Torpedo-Abschussrohre.
Ja, das ist in irgendeinem Star Trek-Film tatsächlich, ja.
Und ich meine, das ist der sechste.
Ja, das kann sehr gut sein. Ja, ich habe da auch so ein Bild vor Augen. Ja, die waren schon immer nicht so ganz konsequent, was man nur alles machen muss zum Tarnen oder Enttarnen.
Ja gut, aber das ist ja auch eine Technologie, die sich weiterentwickeln kann. Und vielleicht hat ja auch diese Technologie auf der Spiegeluniversumsseite einen anderen Verlauf genommen.
Insofern alles fand ich jetzt auch nicht wahnsinnig problematisch irgendwie. Ja, auf jeden Fall ist es scheinen jetzt die Rebellen sich nicht evakuiert zu haben. Ich glaube, also so wie Burnham guckt.
Ja, okay, also die Stunde war noch nicht rum, aber jetzt würde ich mal meinen, dass sie die A-Reihe schon weggeschafft haben und nur die B-Reihe jetzt noch da war. Oder vielleicht war Vok als Anführer noch auf dem Planeten, so der Captain verlässt als letzter das sinkende Schiff mäßig und alle anderen waren schon weg.
Ja, ich glaube nicht, dass sie Sarek jetzt schon wieder rausgeschrieben haben. Insofern wird es da vielleicht noch Überlebende geben, glaube ich. Ja,
Wobei da halt auch unklar ist, wie sind sie von dem Planeten weggekommen, weil startende und abfliegende Raumschiffe hätten irgendwie bemerkt werden müssen, da sie ja eben auch auf der Höhe waren. Also das ankommende Schiff schießt ja genau dahin, nicht auf die andere Seite des Planeten, sondern eben halt genau dahin, da ist halt der Stützpunkt. Von daher hätten sie merken müssen, dass da irgendwie was passiert.
Ja, aber die schießen auch recht großflächig und zerstören so ganz...
Ja, das ist wohl... Ne? Ja, kann man halt machen. Lieber gleich alles kaputt machen.
Ja, kostet ja nichts, ne?
Nö.
Oder hat diese Zivilisation Geld? Haben sich die auch geldlos entwickelt? Und sind dann halt nur Faschisten noch zusätzlich? Sind es quasi kommunistische Faschisten? Mhm.
Du meinst, dass sie sonst plündern würden?
Ja, ja.
Nö, ich glaube, da geht es auch nur um Rohstoffe.
Ja, okay. Die werden ja jetzt dadurch nicht sonderlich beschädigt. Außerdem sah dieser Planet jetzt nicht so... Ach so, die Planetenoberfläche sah übrigens sehr generisch aus. So als wenn es hätte aus jedem Science-Fiction-Film kommen können. Hier, das ist so eine Geröllwüste und wir legen da jetzt nochmal so einen grauen Filter drüber.
Ja, es hat mich sehr an TOS erinnert, tatsächlich. Also so an die ganzen Planetenoberflächen von TOS. Danach sah es für mich aus. Mhm. Als hätte sie noch mal so eine alte Welt ausgepackt und mit ein paar neuen Pappmaché-Steinen befüllt.
Ja, das könnte
die
auch
zum Glück nirgendwo runtergefallen sind.
Battlestar Galactica oder Andromeda sein. Irgendeine Welt, wo man im Hintergrund dann noch irgendwelche Gebäude sieht. Wo der Typ lebt, das ist natürlich nur so ein Zelt, weil wir das eben schnell eben in dem Steinbruch, wo wir filmen, noch mal schnell aufbauen können. Fand ich jetzt nicht schön eigentlich. Fandest du das schön, so als Hommage an TOS oder?
Nö, fand ich, also. Ich hab mir auch nicht groß was bei gedacht. Ich fand noch irgendwie, was waren es? Adaptive Tarnung?
Ja, irgendwie sowas.
Ja. Also auch da gibt es halt Tarntechnologie auf der Rebellenseite. Und Burnham schien das ja schon irgendwie so, so eine Tarntechnologie. Wie toll.
Das sollten wir uns auch holen, ja.
Also schien was Besonderes zu sein, weil sie ja eben die Umgebung abgebildet hat oder simuliert hat, wie auch immer. Und dann halt, wenn die Tarnung aufgehoben ist, dann ein ganzes Dorf zum Vorschein kommt. Also schien wohl schon was Besonderes und ja vielleicht so auf der Föderationsseite nicht irgendwie verfügbar oder nur Theorie.
Ja, oder es gibt da auch wieder Abkommen dagegen, weil die Föderation keine Tarntechnologie entwickeln darf.
Ach so. Ja.
So, dann kommen wir
zum letzten. Also eine große, genau, der Imperator erscheint. Für uns keine große Überraschung, weil wir das schon gemutmaßt hatten, dass Giorgio eben der Imperator sein könnte. Ja, dazu eigentlich nur, dass ich fand, dass sie sehr, sehr komisch aussieht. Ich fand das Gesicht irgendwie so merkwürdig groß, aufgequollen. Also für mich sah sie nicht nach so aus wie Captain Giorgio, sondern irgendwie nochmal sehr anders. Was vielleicht okay ist, weil sie vielleicht anders gezeichnet wurde durch ihr Leben im Spiegeluniversum. Aber ja, war für mich irgendwie sehr merkwürdig. Großes Entsetzen bei Burnham. Und dachte auch sofort, du solltest jetzt mal irgendwie dich auch verbeugen, so wie alle anderen. Sie bleibt aber wie angewurzelt stehen. Es wird zum Glück auch vom Imperator bemerkt. Und ist das die Schlussszene eigentlich?
Nö, ist die letzte Szene, die ich jetzt noch in Erinnerung habe, sagen wir so.
Ja, es wird vom Imperator halt alles aufgezählt, was sie eben falsch gemacht hat, was halt schon vorher verwundert hat, uns als Zuschauer. Warum führt sie nicht den Befehl aus? Also, es ist von ihrer Rolle her ist es klar, aber sie hat keine wirkliche Begründung vor der Crew gehabt, diesen Befehl nicht auszuführen. Und ja, an sich logische Konsequenz wäre jetzt für die nächste Folge, Burnham wandert sofort in eine Agoniekammer oder wird auch wegen Befehlsverweigerung ins Weltall gebeamt. Ja, irgendwie sowas müsste eigentlich passieren. Aber das ist Ausblick. Erzähl du erstmal, was du von der Szene hältst.
Ja, aber mal ganz kurz. Sie wird jetzt zum Palast eingeladen, richtig? Der Palast kam doch schon irgendwie vor. Oder habe ich das
Der Palast kam vor, ja. Geh nicht in den Palast. Aber...
Nee, aber ich dachte jetzt auch als Einladung, so von wegen, wir treffen uns in meinem Palast, kommen Sie sofort her.
Das habe ich nicht mitgeschnitten.
Nee, vielleicht ist es auch gar nicht wahr. Und das ist nur meine Erwartung an die nächste Folge. Auf jeden Fall, also was mir in der Szene aufgefallen ist, dass, und das bestätigt die Lorca-Theorie, als der Imperator oder die Imperatorin, nee, ja doch, die Imperatorin auftaucht, lächelt Lorca. Hm. Warum sollte er das tun? Genau, also es ist auf jeden Fall eine Reaktion, die nicht, die erstmal keinen Sinn macht. Und ich habe dafür jetzt auch keine andere Erklärung, aber außer die Erklärung, dass da etwas mit seiner fragwürdigen Geschichte zu tun hat. Und das wird uns sicherlich alles noch erzählt werden, deswegen. Und ab dieser Szene bin ich dann auf jeden Fall überzeugt, dass es Spiegeluniversums-Lorca, denn es macht für den Nicht-Spiegeluniversums-Lorca keinen Sinn zu lächeln. Mhm. Außer er findet Ironie so unglaublich toll. Oh, das ist ja dein ehemaliger Captain, den du so geliebt hast. Aber das macht er, das, ja, warum sollte er so grausam sein?
Okay, dann nehmen wir mal an, er ist der Spiegeluniversums-Lorca. Warum freut er sich jetzt,
ja, das ist,
sie zu sehen? Oder warum lächelt er darüber?
Das ist schwierig. Da habe ich keine letztliche Schlussfolgerung irgendwie. Er lächelt entweder, weil er vorhat, sie zu töten, also sein Plan aufgeht, denn er hat ja offensichtlich, also er hat ja einen Plan, denn er hat sie ja in das Spiegeluniversum gebracht, dass sein Plan aufgeht und so. Es könnte auch sein, dass er sich freut, weil er eigentlich auf Seite des Imperators ist. Das macht aber keinen Sinn, was uns erzählt wurde, dass er gejagt wurde und so weiter. Insofern muss es Teil seines Planes gewesen sein, zum Imperator geführt zu werden. Mhm. Ja. Warum? Um sie zu töten vielleicht? Vielleicht ist er aber auch Doppelagent und ist niemals in Ungnade vom Imperator gefallen, sondern hat schon immer den Auftrag gehabt, in das Hauptuniversum zu kommen. Und dann freut er sich, dass er seinen Auftrag erledigen konnte. Ja. Denn die wissen ja von dem Hauptuniversum. Mhm. Das Spiegeluniversum, weil ja eben die Feind dahergekommen ist aus der Zukunft.
Ja, okay. Ja, da müssten sie noch eine ganze Menge erklären. Also ich kann mir da nicht so viel denken, was sie jetzt für einen Vorteil davon hätten, wenn sie jetzt Burnham oder eben meinetwegen auch die ganze Discovery mit einmal bei sich hätten. Was sollten sie damit anfangen? Also die Technologie ist für das, was sie brauchen, nicht wesentlich weiter fortgeschritten. Expansion betreiben sie in ihrem Spiegeluniversum oder haben da halt noch einen Feind, gegen den sie kämpfen müssen. Und also ich hatte jetzt halt gerade überlegt, ob sie sich dann weiter ausweiten wollen auf das Hauptuniversum, wie du sagst. Glaube ich aber nicht. Also.
Nee, das macht keinen Sinn auch. Außer dieses, das ist ein sterbendes Universum, wäre noch. Wäre noch wörtlicher zu nehmen, weiß nicht, ist es noch sind in 500.000 Jahren oder in 20.000 Jahren geht hier alles zugrunde und als Imperator kann ich soweit planen. Ja.
Okay.
Weiß man nicht. Genau, was ich von der Szene, ja, ich fand das ja sehr relativ erwartbar. Was mir im Nachgang unserer letzten Sendung noch eingefallen ist, wer es noch hätte sein können, ist Cornwall, Admiral Cornwall, was einen ähnlichen Impact gehabt hätte. ja, aber es muss natürlich Georgiou sein und ja, deswegen fand ich es jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend und ich fand ihr Outfit auf jeden Fall lächerlich. Und wie du schon gesagt hast, sie sieht ein bisschen anders aus, irgendwie älter und hat dann halt noch dunkles Augen-Make-up, um sie noch böser wirken zu lassen. Ja. Da wir die echte Georgiou aber nicht kennen oder die Hauptuniversums-Georgiou, bieten sich hier auch nicht so richtig Vergleiche an. Oh, die ist ja ganz anders oder die hat hier eine andere Entwicklung genommen. Die könnte jetzt auch gut sein, theoretisch, weil wir von Georgiou nichts wissen, außer dass sie eine nette Kapitänin war, die Forschergeist hatte und ihre Crew gut im Griff hatte. Gute Menschenkenntnis hatte. Vielleicht, wenn das Georgiou hier auch hat, dann wird sie Michael relativ schnell enttarnen.
Ja.
Ja, damit wären wir am Ende dieser Episode und ja, als Vorausblick zur nächsten Episode kann ich nur sagen, ja, sie werden jetzt in den Palast kommen. Und der Palast wird wahrscheinlich auf einem Schiff sein, denn es macht irgendwie für einen Imperator auch keinen Sinn, einen Hauptsitz zu haben bei einem Imperium, was sich über tausende von Systemen erstreckt. So ein mobiler Palast. Ich stelle mir ein großes Schiff vor. Mhm. Genau. Und da werden sie hingehen und da werden furchtbare Dinge passieren. Wer weiß.
Ja, das ist schon mal ein differenzierter
Ach so. Ausdruck. Oh, nein, wir haben eine wichtige Szene vergessen übrigens. Aha. Und zwar von Stamets. Die ganze Stamets-Geschichte haben wir vollkommen vergessen. In der Tat. Was?
Ja, in der Tat. Ich habe dich bestätigt.
Ja. Okay. So, Stamets ist in einer Art Koma und Tilly hat nun eine Theorie, wie man ihn da wieder rausbringen kann, nämlich er ist vernetzt mit dem Myzelen-Netzwerk und wir müssen ihn nochmal in die Kammer stecken und dann wird er sich wieder heilen oder regenerieren. Ich habe es nicht genau verstanden auf Englisch, war es mir sehr unklar, auf jeden Fall, außer dass offensichtlich Tilly tatsächlich die einzig Begabte ist. Denn Saru als Fähnrich entwickelt sie eine sehr beeindruckende Theorie dazu und es ist unklar, warum sie das nun unbedingt machen muss, denn sie ist nur Fähnrich und nicht die weltbeste Ingenieur oder die weltbeste Astrophysikerin, wie auch immer, weil welches Fachgebiet da nun wichtig ist, aber sie entwickelt diese Theorie auf jeden Fall. Und Saru ist sehr beeindruckt.
Ja, aber es ist ja schon ihr Gebiet. Also sie war ja auch auf dem Schiff dafür zuständig, für die Sporen und hat ja auch in der Abteilung gearbeitet. Und sie sagt ja, dass es jetzt eben keine Sache für Ärzte ist, sondern eben für so einen Sporenwissenschaftler, der sie ist. Und darin ist sie halt scheinbar gut, weil sie halt eng mit Stamets zusammengearbeitet hat. Und sie hat halt erkannt, das spielt ja erstmal keine Rolle. Sie ist halt noch am Anfang der Karriereleiter, aber trotzdem wurde, glaube ich, auch gesagt, dass sie einen sehr, sehr guten Abschluss gemacht hatte. Also zumindest in ihrem Fach. Sie war ja einmal mit auf irgendeinem Shuttle und wurde da mitgeschleppt und hat dann auch gesagt, dass sie sehr gut war. Und sie hat halt einfach nur erkannt, dass das, wie hieß das doch gleich, dass die große Milbe
Irgendwas mit Tee.
Wahrscheinlich nicht. Tierchen. Das Gummibärchen. dass das einen ähnlichen...
Tardigrade.
Okay, dass das einen ähnlichen Gehirnstruktur hatte am Ende seines Seins auf der Discovery. Wie es jetzt halt auch genauso bei Stamets aussieht. Und das jetzt das alles nicht geholfen hat, was sie bisher gemacht haben, und deswegen müssen sie es jetzt mit den Sporen versuchen. Und ja, das scheint ja nun mal eben auch zu klappen. Und übrigens ist das dann, glaube ich, auch das letzte Bild. Eben nicht, dass der Imperator da auftaucht, sondern dass Stamets erst stirbt durch die Behandlung. Also, wobei nicht unbedingt durch die Behandlung, sondern dass sie abgebrochen wird. Oder die Behandlung wird abgebrochen und dann ist er tot. Und dann kommt er aber wieder zurück und befindet sich aber irgendwie in einem großen, in einer großen Sporenzüchtungskammer und trifft da auf sich selbst. Und jetzt natürlich die Frage, wer ist er selbst? Ist das der Spiegeluniversums Stamets oder ein, ja, aus irgendeiner anderen Dimension ein Stamets, der da auf ihn gewartet hat? Vieles ist da möglich. Oder auch ein Zukunfts-Stamets könnte es auch sein.
Ja, stimmt. Vom Outfit hatte ich es jetzt eher darauf geschlossen, dass es tatsächlich einfach der Spiegeluniversum-Stamets ist und sie die Technologie schon weiterentwickelt haben. Und er sich deswegen, er sagt ja, oh, gut, dass du jetzt zur Arbeit kommst oder so. Ja, und er da auf jeden Fall Dinge lernt von diesem anderen Stamets und das vermutlich aber keine guten Dinge sind. Ja, könnte ja auch ein mächtiges Werkzeug sein tatsächlich, so für so ein Imperium, für so ein faschistisches Imperium, in andere Zeiten zu gucken, in andere Handlungsalternativen oder das als Spionagenetzwerk zu nutzen.
Ja.
Ja, was mich da an der Szene nochmal so insgesamt aufgeregt hatte, war Stamets stirbt und dann verlassen offensichtlich alle den Raum und lassen die Leiche da auch weiter angeschnallt. Denn sonst hätte das ja niemand bemerkt, dass er wieder lebt nach einer Zeit. Ist auf jeden Fall Zeit verstrichen zwischen dem Tod und dem, wo er dann wieder aufwacht. Ja, das ist halt auch wieder so hingeschrieben und es ist nicht logisch, dass dann, er ist tot und alle verlassen den Raum. Da würde man die Leiche ja mitnehmen. Wegbeamen.
Ja. Ja. Sie würde auf jeden Fall nicht da bleiben eigentlich. Ja, es ist merkwürdig gewesen, in der Tat.
Ja, das sind so Kleinigkeiten, die mir die Folge verleidet haben. Dann können wir nämlich auch übergehen zu... Oder hast du zu Stamets da eine Theorie zu dem, wer es nun ist? Evil Stamets oder Zeitreisen Stamets?
Nö, ja, ist mir eigentlich auch noch ziemlich egal. Also dadurch, dass man es nur kurz gesehen hat, ja, das juckt mich nicht weiter. Kann halt alles sein und will mich da nicht festlegen.
Dann können wir dazu übergehen, wie wir die Folge fanden. Wie fandest du die Folge, Achim?
Also sie hat nicht so viel Eindruck hinterlassen. Also sie hat ja schon sehr viel aufgegriffen von dem, was wir letzte Folge gesagt haben. Also sie hat uns sehr in sehr vielen Punkten bestätigt. Genau, die Auflösung kam jetzt schon, dass halt auch Burnham merkt, dass Tyler eben nicht Tyler ist. Was ich gut fand, dass es nicht sich noch länger durchzieht und mitgeschleppt wird. Ja, dass sie da halt gleich Klarheit hat. Ja, so diese ganzen Sachen, was wir jetzt schon als negativ dargestellt haben. Manche Sachen haben mich da rausgebracht. Eben diese nicht vorhandene Erklärung von Burnham, warum sie jetzt auf dem Planeten runtergeht, das war irgendwie alles zu fadenscheinig. Eben die Beziehung zu Tyler, dass das so als sowas unglaublich Wichtiges, Tiefgehendes herausgehoben wird, was ich halt vorher nicht gesehen habe, dass sich das irgendwie so entwickelt hat und jetzt halt sowas Gefestigtes sein kann. Das war halt alles noch ein bisschen schwach. Ansonsten fand ich es gut, dass es halt eben in der Story schnell voranging. Ja, und glaube jetzt auch nach der Folge, dass wir auch noch einige Zeit im Spiegeluniversum zubringen werden.
Ja. Ja, ich kann dir nur zustimmen, dass das Tempo der Folge fand ich auch sehr gut, dass sie das abgeschlossen haben, Ashs Transformation quasi. Frag mich aber jetzt nur, wie sie Ash und Lyrell wieder einbinden wollen, denn eigentlich hat niemand Interesse daran, mit denen zu sprechen, denn das Warum ist auch egal. Es gibt keine Informationen, die ihnen jetzt gerade nützlich wären in diesem Spiegeluniversum, die Lyrell oder Lyrell, genau, oder Vok haben. Insofern muss eigentlich nächste Folge irgendwas passieren, dass die wieder eingebunden werden. Mhm. Weil sonst verrotten sie jetzt einfach nur in der Kammer und unterhalten sich noch über das Sexleben vielleicht. oder was deren eigentlicher Plan war. Denn der ist ja auch noch weiter unklar, außer Spionage. Also vielleicht gibt es ja noch einen tiefgreifenden Plan. Ja, und das kann aber auch, also wenn sie die jetzt nächste Folge schon wieder einbinden, kann es auch nur sehr künstlich sein, dass Lyrell Informationen über das, dass die Klingonen auch über das Spiegeluniversum geforscht haben. Keine Ahnung.
Ja. Also wenn, dann könnte ich mir das höchstens vorstellen von der anderen Seite aus, dass von der Spiegeluniversum-Seite die Klingonen Kontakt aufgenommen haben mit den Föderationsseiten Klingonen und da halt irgendwie ein gewisser Kontakt bestand. Mhm. Aber ja, nicht andersrum. Ja. Wobei ich aber schon noch durchaus zutraue den Geschichtenschreibern, dass sie das einigermaßen hinkriegen können. Weil eben die letzte Folge und so wie es halt auch diese Folge grundsätzlich in der Haupthandlung weiterging, fand ich schon ganz gut und interessant. Also wie du halt sagtest, so einige Nebensachen, die halt irgendwie sehr störend sind. Gerade eben Charakterentwicklung und sowas, das haben sie halt nicht so gut raus. Aber was so die Story im Groben angeht, also ich meine, es lässt immer noch unglaublich viele Theorien und Fantasien zu, was ich halt total spannend finde. Mhm.
Ja, das stimmt.
Also es ist halt eben ja nicht alles, es ist nicht alles klar und man weiß nicht, wo es hingeht. Also auch wenn einige Sachen sehr klar waren, finde ich immer noch zum Beispiel, dass Lorca, dass das, ich glaube, wer sich da nicht so intensiv mit auseinandersetzt und das nur so relativ beiläufig guckt, dass es für den, wenn das tatsächlich dann auch so ist, dass er der Spiegeluniversums Lorca war, dass das eine sehr große Offenbarung dann für denjenigen ist.
Ja, auf jeden Fall.
Weil sie es halt nur sehr beiläufig immer oder ganz, ganz, ganz beiläufig durchschimmern lassen. Wie gesagt, wenn es so ist. Ist natürlich witzig, wenn es am Ende überhaupt gar nicht der Fall ist.
ja, genau. Also ich finde das Spieluniversum immer noch als Spielort irgendwie zu lächerlich insgesamt, aber darüber hatten wir letzte Folge auch schon gesprochen. Und diese ganzen Zufälle gehen mir ein wenig auf den Keks, dass alle natürlich in wichtigen Positionen sind. Ja, na gut, soll so sein. Nächste Folge muss aber irgendwie, ja, muss es irgendwie einen weiteren Plan geben mit der Defiant, denn sie haben ja jetzt die Informationen, die sie brauchen. Und im Prinzip könnten sie jetzt auch wegfliegen. Aber sie müssen das natürlich die Imperatorin irgendwie. Ja, wahrscheinlich ist die Defiant sogar das Imperatorenschiff. Dann wird es nochmal komplizierter.
Oho. Mhm.
Jo, okay. Ja, war eine okaye Folge mit vielen kleinen störenden Punkten. Mal gucken, wie sie es weitermachen. Ich bin echt gespannt, ob sie nochmal zu dem Klingonenkrieg zurückkehren oder ob sie das jetzt echt sein lassen. Den ich irgendwie insgesamt irgendwie interessanter finde. Aber ich weiß, du hast schon richtig gesagt, eigentlich war der gar nicht so interessant. Die ganze Beziehung zwischen Michael und Georgiou muss ich nicht. Das komplizierte Mentorenverhältnis, das muss jetzt nicht nochmal aufgewärmt werden. Das war in den ersten Folgen auch schon ganz gut erledigt. Das hätte man noch durch Rückblicke zeigen können, jetzt, dass im Spiegeluniversum irgendwelche ungesagten Dinge nochmal auszusprechen, muss meinetwegen nicht sein. Ja, also die ganze Psychologie des Spiegeluniversums finde ich nicht so interessant, dass man dort halt die Gelegenheit hat, mit jemandem sich auszusprechen, mit dem man keine Gelegenheit hatte in dieser Welt. Weil es eben ganz andere Menschen sein müssten. Und es macht keinen Sinn, dass viele Leute sich doch recht ähnlich sind oder dann nur in einem Punkt unglaublich anders, eben weil sie auf der falschen Seite stehen und Faschisten sind. und das aber sonst keinen anderen Aspekt ihres Wesens irgendwie groß verändert. Ja. Ich habe Lust, tatsächlich weiter zu gucken und bin gespannt, und man kann es nicht vorhersagen, weil sie uns auch noch keine großen Hinweise gegeben haben, wie es nun weitergehen könnte. Ist auch so ein bisschen unklar, was sie jetzt eigentlich wollen.
Ja, was dafür immerhin für den größeren Überraschungseffekt sorgen kann.
Okay. Was ich noch als kleiner Nachtrag, was mich wundert, ist, dass das Zeichen von Rebellentum auch in der Zukunft immer noch Lederjacken sind. Als Lorca sich letzte Folge umgezogen hat, um dann Rebell zu spielen, hat er eine Lederjacke an. Und irgendwie, das ist sehr klischeehaft, finde ich.
Okay, ist mir nicht aufgefallen.
Echt? Okay. Also, er trägt ja keine Uniform, sondern einfach an sich eine Lederjacke umgeschmissen. Ja. Ja, das ist auch in der Zukunft immer noch das Zeichen für dieser Rebell. Diese Lederjacke. In Schwarz.
Ja. Es gibt halt Sachen, die verändern sich nie.
Genau, die bleiben auch in 400 Jahren, in 300 Jahren in der Zukunft immer noch so.
Und auch im Spiegeluniversum.
Ja. Okay, ciao Achim. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche, vielleicht dann diesmal etwas früher, denn so schaffe ich es jetzt, glaube ich, nicht, das noch vor der nächsten Folge zu veröffentlichen. Man muss es aber glauben, wir nehmen das Sonntag auf und wir haben die neue Folge noch nicht gesehen.
Das stimmt, ja, genau. Ja, mal sehen, wie wir so dazu kommen.
Genau.
Dann bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.